Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Zusammen heute mit dem Berend Heinz, dem Host vom Online-Shop-Geflüster-Podcast. Tatsächlich, bei dem ich auch vor, wann war das, Berend? Von, ja, mittlerweile schon, oder?
Ja, ist einige, viele Monate her, ja. War eine gute Folge, hat Spaß gemacht.
Altes Office, kann das sein?
Nee, das war schon neu. In dem jetzt. Und da war ich, wie gesagt, vor einem Jahr. Ich glaube, damals haben wir uns auch kennengelernt, der Berend und ich, und seitdem uns immer wieder über den Weg gelaufen. Und deswegen heute den Berend auch im Podcast mit dabei. Guten Tag, Berend. Hallöchen. Schön, dass wir es jetzt schaffen, nach dem dritten Versuch. Dritter Versuch? Mhm. Richtig. Nach dem dritten Versuch, unsere Podcast-Aufnahme zu haben.
Alle guten Dinge sind drei. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch.
Und natürlich, wie immer, der Adi zu meiner Rechten heute mit dabei. Und heute haben wir das Ganze auch für alle, die es über Spotify hören, das erste Mal remote, beziehungsweise in unserem digitalen Tool und nicht in unserem Podcast-Studio die Aufnahme. Beziehungsweise, ich glaube, das zweite Mal insgesamt jetzt, also für uns auch eine neue Erfahrung. Aber cooles Setup vor unserem großen Fernseher. Wir sehen den Berend perfekt. Ich habe gerade extra schon eine Instagram-Story machen wollen, weil es so cool aussieht. Und ja, wir freuen uns, den Berend mit dabei zu haben, weil wir mit dem Berend jemanden haben, der sich gleich selber vorstellen darf. Ich nehme auch kurz ein paar Worte vorweg. Ein sehr holistisches Bild hat auf das gesamte Thema E-Commerce, sicherlich auch das Thema Online-Shop, aber wirklich eigentlich auf das gesamte Thema E-Commerce, bis hin vielleicht sogar zum Thema Handel und hier diverse Brands berät. Und genau da wollen wir heute ein bisschen reingehen. Was sind eigentlich alles die Themen, die ich wirklich behandeln muss und wie muss ich sie behandeln im E-Commerce, von Online-Shops bis hin zu Marktplätzen etc. etc. Aber Berend, stell dich doch nochmal kurz ein paar Sätzen selbst vor.
Sehr gerne. Genau, ich habe vor langer Zeit, als ich 10 Jahre alt war, da ist mein erstes Unternehmen gestartet. Da habe ich nämlich angefangen, mit meinem großen Bruder Brötchen zu verteilen bei uns im Dorf. Und das ist dann irgendwann zu einem Online-Shop geworden, dass wir das dann alles über einen Online-Shop gemacht haben. Wir hatten dann für 2 Jahre auch mal einen Lieferdienst für regionale Lebensmittel, wo wir sehr, sehr schnell auch auf 7-stellige Umsätze skalieren konnten. Und daraus ist irgendwie so eine E-Commerce-Beratung entstanden, die wir jetzt heute machen. Was ganz wichtig ist, dazu sagen, wir machen kein Gruppencoaching oder so, sondern es ist eine 1-zu-1-Beratung. Ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil es halt immer sehr individuell irgendwie auf die Cases drauf ankommt. Und wo wir genau bei helfen, ist Online-Shops oder Online-Brands, sage ich mal, von 0 auf 50 und von 50 dann irgendwo in die Richtung von 500.000 Euro Monatsumsatz zu bekommen, ohne dass sie sich dabei von Agenturen abhängig machen. Bedeutet nicht, dass wir irgendwie gegen Agenturen sind, ganz im Gegenteil. In vielen Cases holen wir auch Agenturen zusätzlich noch mit ins Boot, aber wir sind überzeugt davon, dass es für Online-Shops oder Brands einfach wichtig ist, gewisse Dinge selbst verstanden zu haben, auch mal selbst gemacht zu haben, einfach, dass man auch dann gute Agenturen zukünftig identifizieren kann. Und wie du eben selbst schon gesagt hast, Moritz, wir sind sehr ganzheitlich da unterwegs, weil halt eben alle Themen irgendwie mal angefasst werden müssen, wenn man irgendwie bei Null startet und auf so eine Höhe hin möchte. Von Angebotserstellung, Positionierung, über Conversion Rate Optimierung, über Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, Pinterest machen wir auch bei einigen Cases, bis hin zu Kundenbindung dann am Ende und natürlich auch so langweilige Themen wie Controlling und Tracking, wo wir unterstützen. Und das ist das, was wir machen, kurz gesagt.
Das hat es, glaube ich, die Aussage für mich schon mal ganz gut bestätigt, einen holistischen Blick auf das Thema E-Commerce, Pinterest Ads, Controlling etc. etc. Aber lass uns doch direkt beginnen. Ihr arbeitet auch mit Agenturen, hast du gerade gemeint, aber vor allem geht es darum, dass der Kunde am Ende des Tages von euch und dann potenziell eben auch von einer Agentur wieder unseren eine gute Agentur finden kann. Aber vor allem auch, meiner Meinung nach, das hast du jetzt gerade nicht gesagt, oder du hast im Vorgespräch zumindest kurz gesagt, aber vor allem auch mit der guten Agentur arbeiten kann. Warum ist das allgemein wichtig? Natürlich ist es logisch, dann kann ich die Agentur besser kontrollen und so weiter und so fort. Aber warum schreibt ihr das euch so groß auf die Fahne, dass ihr sagt, ihr müsst den erst know-how-technisch ausbauen, den guten, bis er dann zu einer Agentur wechseln kann?
Ganz ehrlich, weil wir sehen, dass es ein Problem ist, dass Shops keine Ahnung haben und dann in Agenturen irgendwie reinlaufen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren über 3000 Gespräche, glaube ich, geführt mit Online-Shops und ungelogen über 90% von denen, die sind mit Agenturen schon auf die Fresse gefallen. Ist ja auch nichts dabei, sind wir alle, glaube ich, schon mal. Das passiert halt auch, weil Agenturen ja auch sehr gut Marketing können teilweise. Ja, absolut mega viel.
Und das liegt, ist auch viel.
Ja, und es liegt halt einfach daran, dass einfach die, wenn man eine Agentur reinholt, kann es ein übelst krasser Gamechanger sein, wenn man die zum richtigen Zeitpunkt reinholt und wenn die Agentur richtig ist. Und das ist halt einfach ein Punkt, wenn man keine Ahnung hat von dem, was man da tut, dann verkackt man halt beides, sowohl das Timing als auch die Auswahl. Von dem her ist das einfach super wichtig, da ein Verständnis selbst von zu haben und mal ein bisschen sich selbst die Hände schmutzig zu machen, auch in den jeweiligen Bereichen.
Wir können auch, glaube ich, aus Agentursicht mit absoluter Sicherheit sagen, das hören wir regelmäßig bei uns auf dem Account Management, dass es einfach auch was anderes ist, wenn ein Kunde sich auskennt, wenn ein Kunde Know-how hat etc. Das macht verschiedene Kräfte, auch einfach mehr Spaß. Also so ist tatsächlich die Formulierung dann aus dem Account Management immer wieder. Es macht viel mehr Spaß, mit so jemandem zu arbeiten. Klar, es gucken vielleicht sicherlich ab und an mal anstrengender, aber in Summe ist wirklich das Feedback, dass es viel mehr Spaß macht. Und das kommt eben nicht von irgendwo her, sondern dass man eben, wenn man eben auf einem ganz anderen Niveau arbeiten kann miteinander, deswegen gehen wir auch oft her, weil wir schon auch Kunden haben, die nicht oft Kunden haben, sehr oft sogar, wir haben mittlerweile, glaube ich, gleich oft Kunden, die schon sehr Amazon-versiert sind, wie wir Kunden haben, die noch nicht Amazon-versiert sind, und die, wo eben noch nicht Amazon-versiert sind, die sind mittlerweile immer mehr dabei, diese auch auszubilden, Anführungszeichen, den ganzen Beratungsgesprächen etc. Die lernen da natürlich zwangsläufig sehr, sehr, sehr viel, aber versuchen da unsere Beratungsgespräche auch dahingehend aufzubauen, dass da eben auch nicht nur quasi Strategie besprochen wird, sondern eben auch ein separater Know-how-Aufbau stattfindet, weil es eben genauso, wie der Bernd gesagt hat.
Aha, okay.
Genau, jetzt geht's hier an.
Absolut
entscheidend ist.
Ja, ein Gedanke dazu noch. Am Ende des Tages ist ja eine gute Online-Shop-Agentur-Beziehung nicht, dass der Online-Shop dann zurückgeht und sich einfach zurücklehnt, die Füße hochlegt und dann hier Agentur, mach mal. Das ist die Erwartungshaltung, mit der gerade kleine Brands häufig auf Agenturen zu gehen, weil es halt einfach fucking viele Themen sind, mit denen man sich irgendwie beschäftigen muss am Anfang. Eine gute Beziehung sieht aus meiner Sicht so aus, dass man wirklich beidseitig pusht, ins Sparring geht, Ideen austauscht und beide wirklich Gehirnschmalz reinstecken. Und dann macht es mehr Spaß und das Ergebnis ist auch besser.
Geil, cool, dass beide sich am Ende des Tages auch gegenseitig challengen. Cool, sehr coole Formulierung. Du hast vorher noch kurz gesagt, wer so ein bisschen die Main Clients sind, bevor wir in die Themen reingehen, was am Ende des Tages denn die eigentlich wichtigsten Themen sind, um einen Online-Shop zu skalieren, was am Ende des Tages euer Geschäft ist. Wer sind denn eure Kunden? Zusätzlich zu den Online-Brands, du hast uns nämlich im Vorgespräch etwas gesagt, das würde mich nochmal kurz ein bisschen inhaltlicher auch persönlich interessieren.
Ja, also zum einen die Online-Brands, sage ich mal, die würde ich jetzt mal aufteilen, nochmal in unterschiedliche Größen. Da sind sowohl Brands, die wirklich ganz am Anfang stehen, wo es wirklich darum geht, einen Product-Market-Fit zu finden, die also wirklich unter 10.000 Umsatz irgendwie pro Monat sind. Ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, diesen Product-Market-Fit zu finden. Und da beißen sich sehr, sehr viele immer die Zähne dran aus, wenn der von Anfang an nicht direkt da ist. Und dann natürlich die Brands, die den irgendwie schon gefunden haben und dann irgendwie aufs nächste Level wollen und irgendwie ein richtiges Unternehmen irgendwie daraus machen. Halt alles bis 500.000 Monatsumsatz, würde ich sagen, sind wir ein optimaler Ansprechpartner. Und neben diesen Online-Brands sind es dann auch noch Brands, die irgendwo anders schon Produkte verkaufen, sei es jetzt im stationären Handel, die da schon erfolgreich sind. Wir haben einen Kunden, der hat Rum verkauft in Hamburg. Lokal hatte irgendwie 50, 60 Händler. Ist mega krass angekommen, das Produkt. Und der Online-Shop, der war zwar da, aber der ist die ganze Zeit nur so vor sich hergetröpfelt. Der war eigentlich so wie so eine digitale Visitenkarte, dann auch für die B2B. Und den Online-Shop, der ist mittlerweile der wichtigste Vertriebskanal für Ole von Wahrlich Rum. Und das ist richtig geil, das macht Spaß, wenn der Product-Market-Fit halt offline schon da ist, den halt einfach dann online auch noch mit aufzubauen. Oder auch Brands, die irgendwie schon auf Plattformen wie Amazon oder Etsy zum Beispiel verkaufen, die dann halt irgendwie sich noch ein zweites Standbein aufbauen wollen, einen Online-Shop zusätzlich an den Start bringen. Da gelten einfach ein bisschen andere Spielregeln, von dem her suchen die sich auch dann häufig Hilfe, weil ja, das eben ein bisschen anders läuft dann als auf den Marktplätzen. Das sind so unsere drei Kundengruppen, würde ich sagen.
Geil. Product Market Fit war jetzt irgendwie 4-5 Mal das Buzzword. Warum ist ein Product Market Fit so kriegsentscheidend bei einem oder so entscheidend bei einem Online-Shop A und B? Was sind da die großen Herausforderungen, dass du es jetzt 3-4 Mal genannt hast?
Ja, ey, ich habe wirklich in den letzten Jahren, wir haben mit über 200 Kunden zusammengearbeitet und wenn dieser Product Market Fit da ist, dann flutscht einfach alles. Also dann macht man Creatives, die jetzt vielleicht gar nicht mal herausragend sind, wenn das Produkt stimmt, beziehungsweise das Offer stimmt und irgendwie mit einer Zielgruppe matcht und die vernünftig angesprochen wird. Es geht sofort ab wie Sau, auch wenn das Creative jetzt nicht mal mega professionell erstellt ist. Das sehe ich einfach immer wieder, dass es einfach Sinn macht, die Energie da reinzustecken, diesen Product Market Fit herzustellen, als sich darauf zu konzentrieren, nur die ganze Zeit Marketing zu machen, obwohl das Produkt noch nicht so positioniert ist, wie es von dem Markt irgendwie gewollt ist. Weil da kann man so viel Marketing machen, wie man möchte, hunderte Creatives testen, die komplett unterschiedlich sind. Es flutscht halt einfach nicht. Es ist immer ein Kampf und es wird auch immer ein Kampf bleiben. Und das ist einfach eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben. Und ich denke, das ist einfach auch eine Sache, wo man irgendwie diese Vogelperspektive mal braucht. Weil man geht ja irgendwie als Brand, als Gründer raus, hat selbst eine Idee, eine Vorstellung, ist ja meistens dann auch irgendwie so ein bisschen betriebsblind vor lauter Liebe für das eigene Produkt etc. Und dann fragt man sich, warum funktioniert das nicht? Es muss doch funktionieren, wenn man selbst das Produkt halt begreift. Aber es ist halt schon nochmal was anderes, das Produkt dann so zu positionieren, dass es für eine ganz bestimmte Zielgruppe halt die perfekte Lösung, sage ich mal, ist. Und das ist einfach der wichtigste Hebel aus meiner Sicht. Und die Projekte machen richtig Spaß, wenn der einmal gefunden ist.
Das ist bei Amazon recht ähnlich. Also wenn ich gerade, egal ob wir jetzt, wir haben am Ende des Tages Kunden, die quasi primarily oder only teilweise sogar Amazon machen, beziehungsweise Marketplace, oder eben Kunden, die halt Produktpalette haben und dann hunderte Vertriebskanäle, Händlerstrukturen, alles drum und dran und halt auch ein bisschen Amazon mitmachen. In beiden Cases zum Ende des Tages auch der Product Market Fit kriegsentscheidend. Bei einem Pure E-Commerce oder Pure Amazon Player geht es wirklich darum, dass ich auch das Produkt oft direkt spezifisch für Amazon baue und da wirklich entsprechend, wie sind die Market Shares verteilt, was sind Reviews bei anderen Sachen, etc. etc. Umso größer ein Händler ist und umso bestehender sein Produktportfolio ist, umso mehr geht es dann darum, wiederum die Frage zu stellen, was sind Produkte, die wir überhaupt online bringen, die überhaupt eine Chance im Markt haben, die eben schon Market Fit und Product Market Fit haben, oder welche sind es am Ende des Tages eben auch nicht. Und da ist so die letzten Jahre, muss man sagen, eigentlich so das Entscheidendste eigentlich geworden. Speziell, weil ich auf Amazon halt eine mega Vergleichbarkeit habe. Egal was ich kaufe, wenn ich ein Mikrofon kaufe, das ist ein spezifisches Produkt aufgrund von Produktspezifikation, elektronisches Produkt und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages habe ich einfach x Produkte, die ich direkt nebeneinander vergleichen kann. Und deshalb geht es da primär um das ganze Thema USPs. Wie ist das bei einem Online-Shop? Was ist da das wichtigste Kriterium, dass ich einen Product Market Fit habe? Oder was sind die
Also,
wichtigsten?
ja, boah, da spielen viele Sachen mit rein. Im Grunde, Product Market Fit ist ja relativ klar schon das Wort, sage ich mal. Das Produkt muss zum Markt passen. Das heißt, es geht darum, erstmal, glaube ich, immer einfach eine klare Zielgruppe im Blick zu haben und da die richtige Auswahl zu treffen. Weil viele Brands, die gehen raus und sagen, hier, mein Produkt ist für alle. Und das ist erstmal der erste Fehler, der gemacht wird. Weil wenn du für alles stehst, stehst du am Ende für nichts. So, das kann man sich einfach fett hinter die Ohren schreiben. Und deswegen ist einfach auch super sinnvoll im Marketing wirklich auch Zielgruppen zu disqualifizieren und auch Statements zu machen, die vielleicht abschreckend sind für manche Zielgruppen. Aber wenn man genau weiß, für wen machen wir das Ganze, eine kleine, spitze Zielgruppe, dann kann es halt richtig, richtig gut funktionieren. Wir haben eine Kundin aktuell oder einen Kunden, die verkaufen digitale Lehrerkalender. Anstatt jetzt einfach nur herzugehen und digitale Kalender zu verkaufen, haben die sich fokussiert jetzt bei dem Produkt einfach ganz spezifisch auf Lehrer, weil die halt ein ganz spezifisches Problem haben. Und wenn man dann halt hergeht und einen relativ normalen Kalender mit ein paar Funktionen noch, die jetzt für Lehrer dann irgendwie interessant sind, rausbringt, dann passiert halt bei der Zielgruppe einfach so ein: Wow, das muss ich haben. Und diesen Effekt, den muss man einfach erzielen. Und dafür muss man einfach die Zielgruppe klar haben und das Produkt dann so aufbauen, so nach draußen kommunizieren, dass es halt einfach genau diese Zielgruppe auch anspricht. Und da geht es von Produktbildern über USPs, die man raufschreibt, zu dem Produkttitel, zu dem ganzen Branding, was irgendwie dazu gehört. Alles muss halt irgendwie dann aus einem Guss kommen und auf diese Zielgruppe zugeschnitten sein. Und ich weiß nicht, zu dem, was du vorher gesagt hattest noch, Moritz. Ich weiß nicht, wie häufig wir in Erstgesprächen bei uns Leuten einfach wirklich auch klipp und klar sagen, ganz ehrlich, lass es bleiben, mit dem Produkt jetzt irgendwie einen Onlineshop aufzubauen, weil wenn da halt einfach dieser Markt schon komplett voll ist oder Margenstrukturen oder sowas nicht stimmen, dann sollte man es in manchen Fällen einfach sein lassen, weil ansonsten so viel Zeit und Energie irgendwie reingesteckt wird, die einfach irgendwo anders besser investiert wären.
Ja, voll. Ist das deiner Meinung nach ein Unterschied, bezüglich auf den Product Market Fit jetzt, und wie ich diesen finde und welcher dieser am Ende des Tages ist, ob ich einen Push-Kanal oder einen Pull-Kanal bediene, sprich einen Push-Kanal, ich erkläre es auch ganz kurz für jeden, der es nicht weiß, am Ende des Tages ein Push-Kanal, wo ich das Produkt in den Markt hineindrücken muss, wo jemand nicht spezifisch nach meinem Produkt sucht, ein Beispiel für den Marketing-Channel hier wären alle Social-Kanäle, oder auf der anderen Seite ein Pull-Kanal, wo die Kunden schon sind, zum Beispiel in Amazon oder in Google oder so, wo quasi schon direkt gesucht wird, wo ich quasi nur noch mein Produkt präsentieren muss und wo der Kunde dann quasi nur noch auswählt. Siehst du da einen Unterschied, wie der Product Market Fit hier gefunden werden muss, oder mache ich das gar bei ein oder andere, bei der ein und derselben Brand teilweise ein etwas anderes Marketing?
Mit Sicherheit. Das wäre aber eine Sache, die ich jetzt nicht ganz am Anfang irgendwie machen würde. Das kann man dann irgendwann später nochmal nachziehen. Ich glaube, also mein persönlicher Favorit bei den meisten Produkten ist erstmal über Push zu gehen, weil du einfach darüber einen viel schnelleren Hebel, sage ich mal, hast, um auf relevante Umsätze zu kommen. Und wenn Push anfängt zu funktionieren, fängt automatisch auch Pull an zu funktionieren. Das kann man dann perfekt nachziehen. Sollte man aber auch direkt am Anfang schon irgendwie mit bedienen. So, und ich glaube, wenn man da jetzt einen guten Product-Market-Fit hat auf eine bestimmte Zielgruppe, dann kann beides direkt funktionieren. Was dann aber sicherlich nochmal ein Hebel ist in der Zukunft, ist zu schauen, bei Pull-Kanälen und bei Push-Kanälen ist natürlich die Awareness-Stufe der Zielgruppe eine andere. Das heißt, bei Push-Kanälen kannst du im Messaging einfach schon einen Schritt vorher anfangen, bei Leuten, die halt noch gar nicht wissen, dass eine bestimmte Lösung existiert oder vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass ein bestimmtes Problem existiert, was sie vielleicht haben, und das im Messaging aufgreifen. Das würde jetzt im Pull ja überhaupt gar nicht funktionieren. Das heißt, man kann einfach dort dann nochmal die Kanäle oder mit den Kanälen unterschiedliche Sachen erreichen. Über Push nochmal viel größere Audiences aufbauen und über Pull dann für die einzelnen Zielgruppen und Anwendungsfälle vielleicht nochmal dediziert irgendwie Landingpages und so weiter bauen, die dann da einfach nochmal das Ergebnis verbessern. Das würde ich aber im ersten Schritt nicht machen. Im ersten Schritt würde ich alles so einfach wie möglich halten und auf 100 bis 500k Monatsumsatz zu kommen. Da braucht es am Ende kein Hexenwerk. Man muss einfach nur diesen Product Market Fit einmal finden und dann einen guten Job machen auf allen Plattformen oder auf vielen Plattformen.
Bevor wir jetzt zu den Disziplinen kommen, die ich im Online-Shop nicht nur bespielen muss, sondern auch wie ich diese, vor allem den ersten Schritt, richtig bespielen sollte, nochmal kurz zurück auf das Thema Push-Pull. Du sagst, Push sollte der erste Schritt sein, weil ich damit natürlich schneller skalieren kann, was ohne Frage de facto der Fall ist, allein weil ich bei Pull natürlich entsprechend der Nachfrage, die schon vorhanden ist, entsprechend gecapped bin, mit 1.000 Leute am Tag über Google suchen, kann ich maximal 1.000 verkaufen, davon kaufen vielleicht nur 500 und davon bekomme ich nur maximal einen Market Share von X ab, das 50% sein, da verkaufe ich maximal 250 Stück am Tag. Selbes bei jedem anderen Kanal derartiger Natur, zum Beispiel in einem Amazon und ähnlichem. Bei einem Push kann ich natürlich unendlich skalieren, solange mein ROAS, mein Return on Invest eben über den jeweiligen Kanal passt. Jetzt stellst du die These auf, dass bei Push es definitiv einfacher oder es einfacher ist, schneller zu skalieren und deswegen, oder es möglich ist, deutlich schneller zu skalieren und deswegen dies die Wahl, die erste Wahl sein sollte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mehrfach die Meinung vertreten, dass man sagt, lieber mit Push starten, weil ich da viel einfacher, viel schneller viel mehr verkaufe oder viel einfacher, viel schneller in den Markt komme. Wie stehst du dazu?
Ja, ich würde erstmal sagen, also dann vorsichtig mit solchen pauschalen Aussagen, weil aus meiner Sicht, diese pauschalen Aussagen, die gibt es nicht. Und wenn ich sowas mache, dann gut, dass man nochmal nachhakt. Am Ende des Tages, finde ich, muss man immer individuell gucken. Also ich habe jetzt nicht die Meinung, dass jede Brand, wenn sie jetzt anfängt, über einen Online-Shop zu verkaufen, über Push anfangen sollte. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo steht man und was ist auch der Typus derjenigen Person, die das Ganze umsetzt, meistens Gründer oder Gründerinnen. Und da gibt's halt Leute, die jetzt vielleicht erst über einen Marktplatz verkauft haben. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen, versuch einfach erstmal Google vernünftig aufzubauen, um halt ein gewisses Grundrauschen reinzubekommen, weil das ähnlicher funktioniert wie ein Marktplatz als jetzt Performance-Marketing, weil da halt das ganze Creative-Game irgendwie noch mit dazukommt. Von dem her vorsichtig mit pauschalen Aussagen, darf ich auf jeden Fall auch immer wieder lernen. Wenn man viel Marketing macht, dann kommt das aber irgendwie rein mit diesen pauschalen Aussagen. ich glaube am Ende, wie gesagt, man muss es immer individuell schauen. Das ist auch der Grund, warum wir 1:1 machen und auf 1:1 umgestellt haben vor einiger Zeit, weil man halt einfach nicht einfach eine Schablone draufsetzen kann, sondern man muss halt immer irgendwie ein bisschen gucken. Was ich halt geil finde beim Push-Marketing, deswegen bin ich ein großer Fan davon, gerade bei kleineren Brands, die jetzt vielleicht noch nicht den Product-Market-Fit gefunden haben, man kann halt darüber auch sehr viel lernen, weil du halt in einem Adset kannst du direkt 10 Messages irgendwie reinhauen und kriegst sofort Feedback, worauf klicken die Leute mehr. Und das ist natürlich dann auch Learning, was du wieder nehmen kannst, um halt deinen Product-Market-Fit auch irgendwo zu finden.
Ja, voll. Absolut. Sehr gutes Argument. Aber nochmal ganz kurz auf das One-on-One-Thema. Ich hatte es so im Kopf, dass ich das in der Vergangenheit nicht so gemacht habe, glaube ich. Gell?
Ja, richtig.
Das hat der Bären gerade schon im Vorgespräch ganz kurz gesagt, dass wir das jetzt eben One-on-One machen. Und ich bin da selber auch ein unendlich großer Fan davon, deswegen arbeiten wir so auch mit Kunden. Wir haben das letztes Mal mit einem potenziellen Kunden, der uns quasi gefragt hat, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jede Woche oder alle 2 Wochen fairerweise die ganzen Amazon-News etc. etc., wo ich dann gefragt worden bin, ob wir da irgendwie ein Online-Webinar für alle Kunden machen oder ähnliches, wo ich gesagt habe, wir schicken es zwar an alle Kunden per Newsletter raus, ja, das ist jeder Nummer schriftlich hat und jeder Ansprechpartner und so weiter und so fort, das stimmt, aber wir machen jetzt kein Webinar, sondern wir nehmen das schon immer one-on-one in die Gespräche mit rein, wenn es Sinn macht, weil man kann es einfach so oft, und das ist so eine, es wird schon irgendwie fast schon hyperinflationär verwendet, aber es ist einfach so, man kann fast nichts so irgendwie pauschal benennen, wenn man ein Thema E-Commerce, weil so viel so individuell ist und nicht so viel so dezidiert steuern kann und auch muss, wenn ich es kann, weil es eben auch alle anderen machen, dass ich da absolut beim Bären bin und auch das Konzept dann dementsprechend geil finde von der Beratung, wenn ich da diese One-on-One-Themen habe, so wie wir eben auch zum Beispiel, jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber eben die News alle 2 Wochen in One-on-One-Gesprächen lieber anbringen, weil da einfach der Output viel größer ist, wenn man konkret auf den Individualkreis eingehen kann, wo kann ich es wie anwenden, weil ganz genau das ist ja der Job von einer Beratung, wie es ihr seid, während oder eben auch von einer Agentur, wie es am Ende des Tages auch wir sind.
Ja, 100%. Das ist auch auf große Zufriedenheit bei unseren Kunden gestoßen, logischerweise. Und wir merken auch, seitdem wir umgestellt haben, sind die Ergebnisse auch viel krasser, weil man halt einfach viel mehr reingucken kann. Dadurch, dass wir auch immer mit den Gründern zusammenarbeiten, es geht ja dann bei uns auch nicht nur darum, wie setzt du jetzt eine Google-Kampagne oder sowas auf, weil gerade bei Leuten, die vielleicht zum ersten Mal selbstständig sind, die erste Selbstständigkeit aufbauen, da gibt's ja auch einfach viele Sachen im Kopf, die mal irgendwie umgedreht werden müssen. Und das kann man halt nicht über einen Videokurs irgendwie abbilden. Kann man schon zum Teil, aber es geht halt einfach viel besser Auge zu Auge, weil dann merkt man auch mehr Dinge, die vielleicht noch nicht hundertprozentig laufen, beziehungsweise wo man Dinge besser machen kann.
Voll, cool. Lass uns in das jetzt schon viermal erwähnte Thema reingehen. Was ist denn eigentlich alles wichtig bei einem Online-Job oder welche Disziplinen sind eigentlich alles wichtig bei einem Online-Job und wie soll ich diese speziell zum Anfang umsetzen? Lass uns doch einfach mal in die ersten 1-2 direkt reinstarten, während.
Wie lange haben wir heute Zeit? Es sind leider ziemlich, ziemlich viele Sachen, die wichtig sind. Grundsätzlich am Anfang würde ich mich immer, also am Anfang, wenn ich jetzt von Anfang spreche, dann rede ich von Brands, die unter 50.000 im Monat umsetzen über den Online-Shop. Da muss man am Ende des Tages, weil dieser Umsatz halt einfach essentiell wichtig ist, dass das Unternehmen einfach leben kann und man irgendwie auch arbeiten kann, muss man aus meiner Sicht immer den schnellsten Weg gehen zu Umsatz. Was da wichtig ist, ist natürlich, um diesen Product-Market-Fit erstmal zu finden, Zielgruppenverständnis, das muss man checken, beziehungsweise da muss man Zeit reinstecken und natürlich irgendwo das Messaging sichtbar machen auf den Sachen, die Kunden am Ende sehen. Das ist natürlich der Online-Shop, das heißt Conversion Rate Optimierung ist ein Thema, wo man einfach ein gutes Verständnis haben muss, wo man einen vernünftigen Online-Shop haben muss, der sowohl technisch passt, wo verkaufspsychologische Sachen reingearbeitet sind, wo aber vor allem auch die Message für die Kunden irgendwo passt. Das ist mal das allererste Thema. Verbunden damit natürlich noch das Tracking-Thema. Das kann man aber aus meiner Sicht ganz am Anfang auch stiefmütterlich behandeln. Da muss man jetzt nicht sofort am Anfang irgendwie ein krasses Server-Side-Tracking oder sowas haben. Da reicht in der Regel auch die ganz normale Shopify-Integration, um da vernünftig anzufangen. Und dann kann man nachjustieren, wenn man merkt, das macht irgendwie den Strich durch die ganze Rechnung. Und dann natürlich das Thema Marketing. Und da sehe ich am Anfang in der Regel, in den meisten Fällen ist es Google Ads und Facebook Ads. Und da hängt natürlich dann auch wieder ein gewisses Grundverständnis oder davon ab, dass man versteht, wie funktionieren diese Plattformen etc., dass man da nicht in der Blackbox irgendwie rumhantiert, sondern dass man weiß, was man irgendwo da tut und natürlich das ganze Creative-Thema. Das heißt, auch da muss man halt irgendwie verstehen, wie funktionieren Social Ads, wie muss man die ganzen Sachen aufbauen, dass die dann am Ende auch performen, wie setzt man einen vernünftigen Test auf, der dann auch aussagekräftig ist, weil am Ende ist die Erwartungshaltung auch von vielen im Performance-Marketing-Bereich, man macht ein paar schöne Videos fertig, ballert die darauf, dann funktioniert's nicht und man fragt sich, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Das ist halt einfach eine Sache, wenn man da anfängt, muss man die Erwartungshaltung haben, es funktioniert nicht beim ersten Mal sofort, so wie man es gerne haben möchte, und gutes Performance-Marketing zeichnet sich auch dadurch aus, dass man einfach permanent neue Sachen testet, Iterationen erstellt von Creatives, die schon gut funktionieren. Von dem her sind da eher so die Themen, wie source ich Content, wie bearbeite ich den am besten, wie skripte ich den überhaupt, dass der Sinn macht, dass der funktioniert, wie werte ich das Ganze dann aus? Das sind so die ersten wichtigen Themen aus meiner Sicht.
Also drei Kernthemen habe ich jetzt mitgenommen. Social Ads, Google Ads, die zwei Themen sind die zwei ersten Main-Traffic-Bringer und die sollten auf jeden Fall im Online-Shop nicht nur laufen, sondern gut laufen. Und dann auf jeden Fall als drittes das Thema Product-Market-Fit, Zielgruppenansprache, Messaging etc.
Ja, Conversion Rate Optimierung, dass der Online-Shop vernünftig aussieht, vernünftig performt etc. Definitiv. Ja. Und natürlich, das vergisst man ganz schnell, wenn man irgendwie in dieser Marketingblase unterwegs ist, das Produkt muss halt geil sein. Das heißt, auch da muss man irgendwie die Produkterfahrung mal wirklich komplett durchdenken. Das muss man auch nicht sofort am Anfang machen. Macht natürlich Sinn, wenn man eh sich damit beschäftigt, das alles vernünftig einmal anzuschauen. Wie kommt das Paket an? Läuft der Versand schnell etc.? Aber auch Kundensupport ist aus meiner Sicht am Anfang super, super wichtig, dass man das einfach priorisiert, dass man schnell antwortet, dass man einen guten Service hat etc. Genau, das ist ganz wichtig.
Was ist in der zweiten Phase kriegsentscheidend, wo du vorhin genannt hast, also im Prinzip gibt es die Brands bis 50.000 und dann bis 500.000?
Ja, im Grunde sind es die gleichen Themen, man muss halt dann einfach noch tiefer einsteigen irgendwie und das Ganze ein bisschen systematischer angehen. Also beim Kundensupport, wenn du jetzt mal irgendwie 50.000 bis 100.000 Umsatz machst, da reicht es nicht, einfach nur auf Instagram-Nachrichten zu beantworten, per Mail-Nachrichten zu beantworten, per WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und dann auch noch telefonisch vielleicht ein paar Sachen zu beantworten. Da macht es dann Sinn, vielleicht ein System einzuführen, ein Ticketsystem, wo die ganzen Sachen gebündelt werden, also einfach ein System da reinzumachen. Da geht man dann vielleicht auch her und versucht auch irgendwie Prozesse aufzubauen, was das ganze Content-Thema angeht, ja, dass man da nicht immer nur, wenn man irgendwie was braucht oder wenn man dafür Zeit findet, irgendwie Creatives erstellt, sondern dass man da einfach klare Abläufe hat, Creator, mit denen man zusammenarbeitet, wo man Content sourcen kann, vielleicht, wenn man jetzt selbst kein Grafikdesign kann, dass man einen Grafikdesigner hat irgendwie, mit dem die Prozesse vernünftig abstimmt, dass einfach jede Woche neue Creatives getestet werden. Das heißt, einfach mehr Struktur, tiefer in die Themen einsteigen und auch mental damit klarkommen, dass gewisse Geldsummen dann jeden Tag an Marketing rausgehauen werden. Weil wenn man auch mal die 100k-Grenze durchbrechen möchte, ist im Kopf auf jeden Fall immer ein Knoten, boah, Alter, da müsst ihr ja mal 3.000 Euro, oder nicht 3.000 Euro, das war Bullshit, 1.000 Euro am Tag ausgeben für Adspend. Wenn man das jetzt, wenn man neu ist in dem Game, ist das ein ganz schöner Mindfuck, in den man erstmal irgendwie reinkommen muss.
Voll, aber am Ende des Tages, die Message ist dasselbe, nur on scale, und dafür brauche ich Prozesse. Also am Ende des Tages geht es primär darum, alles auf feste Strukturen zu bauen, Prozesse dahinter zu setzen und überhaupt mal skalierbar zu machen, dass, bevor ich anfange zu skalieren.
Ja, plus es macht natürlich dann Sinn, wenn du jetzt bei Meta Creatives hast, die funktionieren, einfach diese Winner zu nehmen und die auch zum Beispiel nochmal auf Pinterest raufzuhauen und das Ganze dort zu versuchen. Wenn das Messaging passt, man weiß, dass es funktioniert, auch vielleicht mal anzufangen mit Influencern zu arbeiten, das Ganze mal auszutesten. Also da macht es dann schon Sinn, auch die Traffic-Kanäle irgendwie zu diversifizieren, sich da noch breiter aufzustellen, weil am Ende des Tages geht's ja dann einfach darum, noch mehr Budget rauszuhauen, noch mehr Menschen zu erreichen, weil man weiß, wenn man Menschen erreicht, dann überzeugt man die. Und natürlich muss man auch dann irgendwie jetzt im Performance-Marketing, wenn man sich dann irgendwann in Richtung 500k bewegt, auch irgendwo vom Messaging her ein bisschen anders vorgehen. Weil wenn du alle Leute aus deiner Zielgruppe erstmal erreicht hast, die product-aware sind, also einfach jetzt ready-to-buy sind, das funktioniert nicht immer. Also wenn du denn auf höhere vierstellige Tagesbudgets gehst, da macht es dann auch Sinn, vom Messaging her nochmal einen Schritt vorher anzufangen, dass man sich neue Audience auch aufwärmt, die jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, dass es eine Lösung für ihr Problem gibt.
Cool. Vielen Dank, lieber Bernd. Lass uns noch als letztes in mein Lieblingsthema natürlich, in unser Lieblingsthema, ob wir es hier reingehen, das ganze Thema Marketplace. Es wurde auch schon ein, zwei, drei Mal im Podcast genannt, nicht zuletzt mit der Folge, wo ich dabei sein durfte bei dir im Podcast. Und ich glaube auch, soweit ich das weiß, ist es ja auch ein Thema bei euch immer mal wieder in der Beratung. Wie stehst du oder wie steht ihr insgesamt zum Thema Marketplace? Wann ist ein Marketplace wichtig? Was für Marketplace sind? Welche Cases interessant? Oder eben auch nicht? Und was sind die Main-Themen, die du da siehst als größte Herausforderung etc. immer wieder?
Ja, ich merke gerade zum ersten Mal, dass es eine Challenge ist, wenn einem direkt 3, 4 Fragen hintereinander gestellt werden. Das mache ich nämlich auch ganz gerne mal im Podcast. Ich kriege da immer das Feedback, dass es ein bisschen überfordernd ist. Jetzt weiß ich, was gemeint ist, aber starten wir mal rein. Also grundsätzlich bin ich erstmal pro Marketplace. Ich meine, da muss man sich ja einfach nochmal angucken, allein Amazon, was die für einen Anteil am E-Commerce-Umsatz in Deutschland haben. 2022, korrigiert mich bitte, wenn die Zahl falsch ist, aber ich meine, es waren 56% des E-Commerce-Umsatzes, der bei Amazon gegangen ist. So, diese Zahl, ja, in Deutschland, genau. Sich das einmal vor Augen zu führen, zeigt ja schon, dass es absolut hirnrissig ist, nicht auf Amazon präsent zu sein, wenn man viel Marketing macht und einfach viel präsent ist, weil man kann ja dann auch schauen, wie viele Anfragen nach der Brand irgendwie auf Amazon sind. Wenn man da nicht am Start ist, dann sind es halt andere, die auf deinen Marken-Keyword irgendwie bieten und dann verlierst du halt deine Kunden im Zweifel halt irgendwelche Schrott-Brands. Das ist natürlich keine so schöne Sache.
Genau. Und man kann vor allem auch ganz genau nachgucken, wie viel Volume da dahinter steckt. Also man kann ganz genau nachschauen, wie viel Search-Volume steckt dahinter. Und man kann auch grob nachschauen, wie viel Revenue verliere ich denn dadurch. Also wie viel Revenue machen dann andere Brands darüber, dass sie über meinen Markenname auf Amazon verkaufen.
Und das ist nur der scheiß Markenname.
Gutes Beispiel, wir hatten heute um 12 Uhr ein Onboarding mit einem Kunden, dann war es genau so, das war eine Aufschaltung, das heißt, der ist ja nicht auf Amazon und der hatte pro Monat auch ein Suchvolumen, glaube ich, von so 100.000, 150.000, also schon ordentlich. Der war aber noch nicht auf Amazon, bedeutet, der Konkurrent hat das, glaube ich, gemacht, der hat halt komplett die Brand-Keywords bespielt mit allen Kampagnenaugen und hat halt so diesen ganzen Umsatz geklaut oder abgestaubt, mehr oder weniger.
Lecker.
Deswegen umso wichtiger auch, bei solchen Brands auf Amazon zu starten, richtig.
100%, ja, und das ist ja...
Nach der Analyse mit mir, ja, bevor man...
Ja, krass, ja, ist natürlich auch ein Thema, ne, wenn man da keine Ahnung von hat, dann sieht man so ein Potenzial auch nicht, das muss dann schon jemand sagen auch.
Genau,
voll. Ja, und das ist ja auch nur das Marken-Suchvolumen, ist ja jetzt, gibt ja noch mehr, ne, also auch das Produkt oder nach Problemen wird ja auch gesucht bei Amazon mittlerweile, von dem her ist einfach ein gigantisches Potenzial, das darf einem einfach klar sein und einfach herzugehen, zu sagen, hey, kein Bock auf hohe Retourenraten oder die Gebühren irgendwie in Amazon abzugeben, ist einfach zu einfach, da macht man sich zu einfach, auch wenn man jetzt persönlich vielleicht kein Amazon-Freund ist, sage ich mal, weil man muss sich da auch vor Augen führen, die Marktplatzgebühr, klar zahlt man die bei Amazon und wahrscheinlich, wenn man da richtig Gas geben möchte, nicht wahrscheinlich, dann muss man auch PPC irgendwie machen und da am Start sein. Aber ganz ehrlich, ist ja im Online-Shop genauso. Was denken die Leute, was man bei Google und Facebook dafür ausgibt, dass man Neukunden gewinnt? Und die Conversion im Online-Shop ist deutlich schlechter als bei Amazon auf einem Listing. Das sind einfach Dinge, die muss man sich einfach mal vor Augen führen. Von dem her macht es absolut Sinn. Die Frage, wann man das Ganze machen soll, ist natürlich nochmal eine andere. Wenn man jetzt irgendwie mit dem Online-Shop gerade gestartet ist, man ist irgendwie unter 50.000 Euro Umsatz und man merkt, Performance-Marketing fängt an, richtig geil zu funktionieren. Dann macht es jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man sich irgendwie hinsetzt und selbst ganz viel Zeit da reinsteckt, die Listings in Amazon irgendwie aufzubauen, sondern da macht es dann wahrscheinlich eher Sinn, einmal dieses Potenzial weiter mitzunehmen, auf der Welle zu reiten und dann entweder das ganze Thema später anzugehen, wenn man wieder Ressourcen hat, wenn man ein Team aufgebaut hat oder halt eine Agentur wie euch mit ins Boot zu holen, die das Ganze dann für einen abnimmt, weil wenn man da nicht am Start ist, dann verliert man halt jeden Monat irgendwie Geld beziehungsweise lässt Umsatz auf der Straße liegen.
Voll. Abschließende Frage, wie stehst du zu weiteren Marketplaces? Wie stehst du zu weiteren Marketplaces? Weil ja, Amazon ist sicherlich der relevanteste, aber es gibt ja noch weitere. Was ist da deine Meinung dazu?
Eigentlich genau gleich, ganz ehrlich, da, wo die Kunden am Start sind, es wird ja dann nicht nur auf Amazon nach deinen Produkten gesucht, dann sollte man auch schauen, was sind noch Marktplätze, wo nach meinen Produkten, nach meiner Marke gesucht wird. Von dem her, ich würde auf jeden Fall Marktplätze komplett auch ganzheitlich angehen, auch Etsy und solche Geschichten, hart im Kommen, sehr einfach da die Sachen irgendwie aufzubauen, ganz einfach da auch PPC zu schalten, das kann man auch mal nebenbei machen. Von dem her würde ich sagen, jeder Online-Shop sollte Marktplätze für sich nutzen und auch nicht nur Amazon, sondern auch sehr breit. Das ist halt dann am Ende eine Ressourcenfrage, glaube ich nur.
Absolut. Ich glaube, jeder Shop oder jeder Marketplace hat seine eigenen Vorteile. Wir haben zum Beispiel auch einen Kunde, da läuft das Sortiment, wo bei Amazon läuft, bei Otto zum Beispiel gar nicht. Aber die Produkte, die bei Amazon nicht laufen, laufen bei Otto überragend. Deswegen auch sehr, sehr ergänzend und sehr, sehr schön, wenn es mal solche Synergien gibt.
Ja, einfach alles antesten.
Genau. Da auch ein bisschen mehr Zeit sicherlich mal investieren in die Recherche der Marketplace, weil da gibt es mittlerweile doch einige. Und viele Produktkategorien funktionieren auf vielen nicht. Es gibt einen Decathlon, es gibt ein Otto, es gibt ein Zalando, es gibt ein, keine Ahnung was. Es gibt schon mittlerweile eine echte Bandbreite.
eBay.
eBay gibt es auch noch. das heißt, die Zeit zu investieren ist sicherlich kein Fehler.
Ja, das denke ich auch.
Wunderbar. Wir sind schon etwas über der eigentlich geplanten Zeit, die wir uns immer versuchen einzuhalten mit gut 30 Minuten. Wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals bei dir, Bernd. Wir haben, glaube ich, einige sehr spannende, sehr entscheidende Themen auch mitbekommen, um einen Online-Shop zu skalieren, um einen Online-Shop auf die richtigen Beine zu stellen. Und ich denke, da machen wir irgendwann mal wieder eine Follow-up-Folge, wie wir dann einen Online-Shop, der dann schon fliegt oder der dann schon läuft, richtig zum Fliegen bekommt.
Sehr gerne, ja, immer gern, können auch gerne für meinen Podcast nochmal eine Folge aufnehmen, macht, denke ich, auch Sinn, passiert ja auch immer sehr, sehr viel auf Amazon, finde ich gut. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
Bernd, danke dir und bis bald.
Danke, Bernd, schönen Nachmittag dir.
Ciao, ciao, euch auch.